Ja, Herr Elster, komm, wir leiten das vielleicht ein, indem Sie schon mal nach vorne kommen. Dann haben wir nämlich alle Mitglieder des Lenkungskreises hier vorne vertreten. Hier vorne, ja, sehr gern. Stellen Sie sich vielleicht kurz vor und...
Mein Name ist Rolf Emmerich, ich bin Veranstalter des Sommerblut-Kulturfestivals in Köln und der Kollege aus Hamburg, ich habe Ihren Namen jetzt vergessen.
Nils Böhm.
Herr Nils Böhm, Sie haben mir sowas von aus der Seele gesprochen. Ich danke Ihnen sehr herzlich dafür. Das war einfach, wirklich, das ist, dass ich das in Köln mal höre, absolut. Also diesen Weg und diesen Prozess unterstütze ich sehr gerne, weil viele, die sind, wissen, dass ich genau diese Freiräume, diese Räume, dass wir die als Festival gehen. Und ich möchte trotzdem eine Sache gerne zum Thema Geld sagen. Henriette ist da. Vielen in der freien Szene, Henriette, brennt dieses Thema. Ich muss es einfach einmal aussprechen auf der Seele. Wir reden nur von Prozentsätzen und vielleicht, wir haben so viele Prozesse in Köln erlebt. Ich freue mich über diese Aussage, dass ihr darüber diskutiert. Aber mir brennt unglaublich auf der Seele, Henriette, dass die Oper 500 Millionen Euro kosten will. Und wir reden hier über Prozentsätze von vielleicht einem halben Prozent oder zwei Zehntel, die raufgehen. Ich finde, es ist politisch für mich kaum auszuhalten, dass das einfach immer gesetzt ist. Mit vielen Leuten spreche ich darüber aus den Parteien, die sagen, da können wir nichts machen, Frau Lockdorff, wir haben darüber noch gesprochen in der letzten Veranstaltung im Festival, das ist einfach gesetzt, das Geld muss ausgegeben werden. Ich finde, das muss auch in einem gesunden Verhältnis bleiben, was wir für Oper ausgeben und für die Stadtkultur, auch zur freien Szene, dass Sie das bei den ganzen Themen nicht vergessen, das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Mit großen Schmerzen habe ich die ganze Diskussion immer verfolgt. Dankeschön.
Wollen Sie was sagen?
Ja, meine verehrten Damen und Herren, lieber Rolf, ich kann das verstehen, was du sagst, aber was schlägst du vor? Sollen wir die Baustelle liegen lassen? Geht ja auch nicht.
Ja, ich glaube, Sie wollen auch was sagen. Ja, gerne. Ja. Frau Laukwitz.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, lieber Herr Emmerich, ich kann das auch verstehen, aber ich finde es immer gefährlich, sehr gefährlich. Wir sind ja alle an einer Kultur auch interessiert, wenn man es so gegeneinander stellt. Es sind ja verschiedene Voraussetzungen und es ist völlig klar, das wurde ja auch immer wieder gesagt und ich glaube, das hat sich auch im letzten Jahr beim Haushalt 2015 gezeigt, das darf ich ja vielleicht auch mal sagen, dass wir versuchen, die freie Szene höher zu fördern. Aber das Oper gegen freie Szene oder ich weiß nicht, was wir noch alles gegeneinander stellen können, das finde ich halt einfach schade, um das mal so zu sagen. Das finde ich schade. Und wir wollen ja eine Stadtkultur, wo wirklich alle Bereiche dann auch zufrieden sein können. Und wir werden ja versuchen, Schritt für Schritt das zu verbessern. Aber trotzdem, bitte, Herr Emmerich, nicht so wegwinken. Ich glaube, wir wollen es nicht gegen... Bitte? Bitte? Ja, sicher, weil es auch, denke ich, die einzige Antwort sein kann.
Von Herrn Böhm haben wir gerade gehört, Räume sind noch wichtiger als Geld. Vielleicht kommen wir so ein bisschen auf die Ebene, was für die Kreativität möglicherweise.
Ulrich Soenius, Industrie- und Handelskammer. Erstmal vielen Dank für den tollen Vortrag. So, wir sind schon ein Stück weiter, Herr Böhm. Wir haben einen Ratsbeschluss zur Gründung einer Zwischennutzungsagentur. Leider ist die Ratsbeschluss erfolgt, aber die Zwischennutzungsagentur nicht erfolgt. Ich habe als IHK angeboten, da mitzumachen, um gerade bei den Immobilienbesitzern nämlich dafür zu werben, eben auch solche Räume zu schaffen für Künstler aus etwas Gegebenen, die vielleicht nicht so hohe Preise zahlen können. Also einen Ratsbeschluss gibt es. Ich würde mich freuen, wenn die Verwaltung jetzt mit uns gemeinsam nach vorne kommt und noch ein bisschen daran tut. Wir bieten gerne an, dass die Wirtschaft da hilft. Das ist nicht immer einfach, sage ich auch gleich dazu, weil natürlich jeder, der Immobilie hat, natürlich was andere Vorstellungen hat, aber man kann es versuchen und man muss es auch versuchen. Und das ist genau das, was auch im Vordergrund steht in den Räumen. Mein Wunsch an den Kulturentwicklungsplan, ich war schon 2009 dabei, finde ich, wir sollten nochmal auch so ein paar strategische Entscheidungen festlegen. Also es ist ganz wichtig zu sagen, wo wir hinwollen mit der Kultur in dieser Stadt und ganz wichtig dazu sagen, dass auch Kultur in dem Rahmen einer Stadtentwicklung stattfinden muss. Das hat mir auch nochmal gut gefallen. Ich denke, gerade beim Bereich Stadtentwicklung, auch diese Verbindung zwischen Stadtentwicklungspolitik und Kulturpolitik, die müssen noch enger und noch stärker kommen. Da haben wir, glaube ich, eine große Verantwortung, dass gerade das Thema Räume, öffentliche Räume und auch Viertel hier in dieser Stadt bei den großen Projekten, die kommen, wie Großmarkt, wie Deutzer Hafen etc., da eben auch die Kultur eine Rolle findet. Die bestehende da, die jetzt schon da ist, ich nenne mal Essigfabrik oder auch Deutz-Mühlheimer Straße, dass man das sichern, aber auch neue Möglichkeiten schafft. Und das geht nur in gemeinsamen Arbeit mit Stadtentwicklungspolitik. Und da wäre es schön, wenn die Stadtentwicklungspolitik auch eingeladen würde von der Kulturpolitik. Ich glaube, die muss man so ein bisschen einladen.
Mögen Sie es durchreichen, sonst wird es unbequem, glaube ich.
Ja, hallo, ich bin Gregor Zotzki, freischaffender Künstler. Ich möchte auch was zum Thema Raum sagen. Es gibt also die Integration der Kulturräume in dem öffentlichen Raum. Es gibt ja viele Städten, wie zum Beispiel unser Atelier Eifelwald 3 und daneben das Stadtarchiv gebaut und der Grüngürtel, bei der Grüngürtelerweiterung gab es halt viele Möglichkeiten, diese verschiedenen Projekte von Künstlern so mit zu integrieren. Dann ist aber letztlich gewählt worden, ein Masterplan, der eigentlich doch alles wegfegt. Das heißt also auch da die Künstler, die müssen alle weichen, die müssen alle gehen. Und dann ist genau das, was dann passiert, dass all die Leute jetzt, wenn das fortgeführt wird, aus der Stadt rausgehen und auch nicht genau wissen, wohin, weil die Mieten nämlich auch nicht erschwinglich sind. Und das Gelände ist günstig und das Haus ist gut und es laufen viele Leute dahin und so weiter. Ich würde gerne vorschlagen, dass man genau das auch nochmal überdenkt und auch beherzigt.
Also,
dass man dieses Atelier, dass man Künstler, also das, was Künstler schaffen, diese Atelierräume, die im Raum sind und wo irgendwas geplant ist, was städtebaulich irgendwie durchgeführt werden soll, dass man das integriert, also dass man quasi die Kultur in den Raum integriert.
Also das wäre jetzt sozusagen der Anspruch an den Kulturentwicklungsplan, dass man die städtischen Dinge stärker miteinander verzahnt und Stadtentwicklung, so wie Herr Soenius auch gerade gesagt hat, Stadtplanung und so und Kulturarbeit genau. Stärker miteinander.
Genau, und dass die Leute die Stadt gestalten, sozusagen. Mhm. Ne?
Mhm. Danke. Ja, pardon.
Hallo, ich bin Maria Wildeis. Ich leite den Projektraum Tiefgarage am Ebertplatz. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Ebertplatz bekannt ist, wahrscheinlich. mir ist auch zu Ihrem echt angenehmen Vortrag aufgefallen, dass die Problematik mit den verschiedenen Zuständigkeiten bei den Ämtern tatsächlich was ist, was der Kulturarbeit wirklich zugutekommen würde. Wenn wir beispielsweise, jetzt spreche ich nur vom Ebertplatz, aber ich habe die Erfahrung auch mit anderen Projekten gemacht, wenn man leichter mit dem Ordnungsamt kommunizieren kann, wenn man leichter mit dem Liegenschaftsamt kommunizieren kann und wenn man einfacher die Ämter verbinden kann, wenn wir jetzt zum Beispiel was machen wollen in der Fläche auf dem Ebertplatz, dann heißt, das sagt dann Liegenschaftsamt, nein, das ist nicht unsere Fläche, da müssen Sie mit dem Ordnungsamt reden, dann reden wir mit dem Ordnungsamt, sagen die, nein, das hat nichts mit uns zu tun, Sie müssen da sich an das Liegenschaftsamt wenden, dann machen wir was, weil es keinen interessiert und jetzt droht uns jede Kündigung, weil wir diese Familie, die kölsche Familie irgendwie verärgert haben. Also wir sind wirklich bemüht, einen tollen Humus dort zu schaffen und wir haben das Gefühl, dass das dort auch stattfindet. Jetzt bemerken wir, dass mit dieser Aufmerksamkeit, die dieser Ort generiert, Verwaltungsprobleme seitens des Ordnungsamtes entstehen, die wir natürlich auch nicht wollen und wir sind da sehr bereit zu kommunizieren mit allen und haben aber wirklich Schwierigkeiten da, die richtigen Adressaten zu finden und wir sind natürlich dabei, das weiterzuentwickeln, aber das ist vielleicht etwas, was in der Zukunft irgendwie anders geregelt werden könnte, dass man da leichter für Leute, die Kulturprogramm machen, da vorwärts kommt. Okay.
Danke. Oh, jetzt geht's aber Schlag auf Schlag. Hilfst du? Ja.
Ja, mein Name ist Werner Keil, Netzwerk für Beteiligungskultur. Wir arbeiten im Konzeptions- oder inzwischen Arbeitsgremium gemeinsam mit der Politik und der Verwaltung und Bürger, zum Teil gelost, zum Teil organisierte, an einem tauglichen und realitätstüchtigen Bürgerbeteiligungsmodell für die Stadt Köln. Und in dem Zusammenhang, wo von dem hervorragenden Vortrag von dem Herrn Böing ja auch der Zusammenhang zwischen Stadtentwicklung und Kultur und Räume und Planung deutlich gemacht worden ist, möchte ich einfach nur hier den Aspekt einbringen, dass wir uns möglichst bald mal zusammensetzen, der Kulturbereich und die Konzeptionsgruppe, und gucken, wie kann man ein Bürgerbeteiligungsmodell auch im Kulturbereich mit integrieren. Und eine Ebene davon ist, dass alle Beteiligten an einem Tisch sitzen und dann das besser läuft, was die Vorrednerin gerade eingefordert hat.
Sie können gleich an Ihren...
Mein Name ist Werner Müller vom Luftfahrtarchiv Köln. Wir haben jetzt heute Abend sehr viel über Kunst und Kultur gehört. Ich hoffe doch, dass in dem kommenden Verfahren auch mehr die Stadtgeschichte eingebunden wird. Köln hat eine reiche Stadtgeschichte. Wir können eine Menge daraus machen. Einige Vertreter sind auch hier. Dr. Werner habe ich gesehen. Die Frau Gummlich-Wagner ist hier. Dr. Jung und die Frau Fings vom NS-DOC. Eines der besten Museen in Köln. Und es würde mich sehr freuen, wenn Stadtgeschichte in Köln doch einen höheren Stellenwert hat und damit dann auch gewisse Gelder nach Köln reinkommen. Beispiel Tourismus.
Ja. Wir haben wir eigentlich gerade geklärt. Also da vorne sitzen die Oberbürgermeisterin. Ja. Entschuldigung, ich muss noch mal eben erläutern, weil hier die Nachfrage ist, zu wem eigentlich gesprochen wird. Aber Sie haben eher räumlich ein Problem. Sollen wir die Stuhlreihen umdrehen? Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen aufwendig, oder? Also, Sie wissen, wer vorne sitzt. Ich habe es gerade auch noch mal vorgelesen. Die hören Ihnen jetzt alle zu. Ich habe auch gesehen, die schreiben sogar mit. Also die Worte verklingen hier nicht ungehört.
Bitte. Ja, Hans-Martin Müller. Ich bin Sprecher des Initiativkreises Freie Musik, Sprecher der Kölner Jazzkonferenz und ich betreibe das Loft. Was wünsche ich mir von einem Kulturentwicklungsplan? Ich wünsche mir eigentlich Solidarität. Und zwar Solidarität, die von der freien Szene immer eingefordert wird, wenn sie nach Mitteln ruft. Wir haben es gerade gemerkt, also Oper, die Institutionen, die stehen fest. Da wird dann sofort von Kannibalisierung gesprochen. Wir dürfen nicht das eine gegen das andere ausspielen. Da bin ich auch der Meinung. Aber wir sind ja nun in einer Gesellschaft, wo das Teilen immer mehr eine Rolle spielt. Ob das nun Nord-Süd oder Ost-West ist. Ost-West tun wir heute noch mit dem Solidarbeitrag. Und was ich mir wünsche, ist, wenn wir dann alle zusammensitzen in diesem Kulturentwicklungsplan-Gremium, dass dann auch von den Institutionen irgendwann mal begriffen wird, dass geteilt werden muss. Dass sie da oben festsitzen und unten welche sitzen, die permanent eigentlich nicht auf feste finanzielle Grundlagen vertrauen können, also Planungssicherheit haben. Und solche Planungssicherheit, ich rede jetzt nicht von Prozentsätzen, aber die ist also nicht festgeschrieben. Wir brauchen aber etwas, das die freie Szene nicht ein Kann ist. Also ich rede jetzt aus eigener Erfahrung, also man macht ein Projekt im April und dann heißt es, also eigentlich können Sie das gar nicht machen, weil wir haben noch keinen Haushalt genehmigt, wir können das nicht machen. Ich sage, naja, kann die Oper dann auch keine Oper spielen, weil der Haushalt noch nicht genehmigt ist. Dann gibt es extra Regularien, dass man das dann doch kann. Aber irgendwo ist die Planungssicherheit der freien Szene, wie auch immer sie dann ausgestattet ist, ein wichtiges Ding, der also wirklich in diesem Kulturentwicklungsplan festgeschrieben werden sollte. Die Solidarität sollte zusätzlich dabei sein, dass also die Institutionen einmal ein Auge darauf haben. Ich arbeite jetzt schon ziemlich lange in der Kultur und ich komme von der anderen Seite. Ich war nämlich 40 Jahre Flötist beim Westdeutschen Rundfunk im Sinfonieorchester, habe auch öfter im Gürzenich-Orchester gespielt. Also ich komme sozusagen aus der Institution und ich weiß, wie viel Luft da nach oben ist. Sagen wir mal, wie da mit Geld umgegangen wird und wie in der freien Szene mit Geld umgegangen wird. Und diese Gerechtigkeit, die sollte Berücksichtigung finden im Kulturentwicklungsplan.
Ja, guten Abend, Gerhard Seidel, Freies Werkstatttheater in Köln, eines der vielen freien Theater hier in Köln. Herr Böhgen, mir hat Ihr Vortrag sehr gut gefallen, möchte mich an zwei, drei Begriffen doch nochmal hochwinden. Das eine ist der Raum, Sie haben recht, klar, bezahlbarer Raum, aber wir sprechen in der Kultur ja auch über Definitionsräume. Und da haben Sie einen Punkt genannt, Kultur oder Kunst entsteht auch dann, oder braucht genau das, dass sich der Entstehungsprozess von Produktionszwängen freimacht. Und gerade die Verbindung in der freien Kultur von Projekten und Produktionszwängen gilt es meines Erachtens da zu bedenken. Das heißt, wir brauchen Räume, wo nicht ein Produktionsdruck entsteht. Zweitens, Definitionsraum, da gehört auch das Geld dazu. Ich glaube, wir alle, auch selbst wir in der freien Kultur, haben diesen Etatzwang oder den Etatdruck, der eigentlich als Legitimationszwang gegen die Kultur gewendet wird, sehr stark internalisiert. Davon muss sich ein solcher Prozess erstmal freimachen, meine ich. Drittens, der Begriff des Humus hört sich erstmal prima an. Der hat aber etwas Gefährliches in sich, weil er so insinuiert, ja, das wächst so von selbst. Und Sie haben aber selber gesagt, Kultur braucht Räume, wird von Menschen gemacht. Und diese Menschen müssen auch mal gelöhnt werden. Die wachsen nicht auf dem Humus, sondern da muss auch mal was gezahlt werden. Wir haben eine ganz aktuelle Diskussion, die unter fairer Kunst, faire Bezahlung für Kunst läuft. Und ich glaube, hier müssen wir uns auch einklinken. Es geht nicht nur um Räume und den Humus, sondern um die Menschen, die die Kultur in diesen Räumen, in den städtischen Räumen machen. Dankeschön.
Danke. Danke. Ja, 1, 2. Ich weiß nicht, wer von Ihnen der Erste war, aber ich gehe jetzt einfach mal nach hinten. Bitte schön.
Mein Name ist Rolf Hinterecker, ich bin von Persche Performance Aktionslabor und ich stimme auch dem überein, dass wir den Humus, die Freiräume brauchen. Sehe allerdings auch, vielleicht handelt es sich auch um ein Generationsproblem, denn ältere Künstler, und dazu zähle ich mich definitiv, haben natürlich eine andere finanzielle Perspektive als junge Leute. Und wir hatten damals einfach gelebt, wir haben gemacht. Und diese Frage nach Sicherheit ist fast absurd. Kultur braucht keine Sicherheit in dem Sinne, sondern sie braucht wirklich Space, Raum. Und wenn die Mieten gering sind, übrigt sich auch die finanzielle Frage indirekt sogar für uns ältere Künstler. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir kein Geld brauchen, nur das ist nicht ein entscheidendes Kriterium. Entscheidend ist dieser Freiraum an Möglichkeiten wie der Ebertplatz und diese ganzen Unorte, die eine Stadt hat und braucht. Und die Südstadt ist für mich ein gutes Beispiel, wo es bürgerlich gesehen hervorragend ist. Es ist ein sehr schöner Ort, das ist auch sicher kreatives, aber die bildende Kunst als kreativer Pool, als virulentes Erlebnis ist da schon lange nicht mehr. Die ist Richtung Ehrenfeld und andere Stadtteile abgewandert. Und das wird die Gentrifizierung wird natürlich auch in anderen Stadtteilen stattfinden. Also das muss man realistisch sehen. Und ich denke, der Vorschlag, sich zusammenzusetzen mit IHK, Immobilien und so weiter, der ist wahrscheinlich sehr, sehr sinnvoll und notwendig. Danke.
Danke Ihnen.
Ups. Ja, Thomas Höf vom Zentrum für Alte Musik. Ich habe zwei so Thesen, die auf was Ernstes führen. Nummer eins, ich bin vor 20 Jahren, nach 30 Jahren bin ich aus Hamburg weg. Nicht nach Berlin, sondern nach Köln. Und ich finde es hier nach wie vor besser. Nummer eins. Nummer zwei, es gibt ein echtes Leuchtturmprojekt hier. Das haben Sie nur übersehen. Das ist unser Zentrum für Alte Musik. Da hat irgendjemand vor 100 Jahren einen Leuchtturm hier nach Ehrenfeld gebaut, um damit Werbung für seine Stadtverkabelung zu machen. Und da sind wir. Und deshalb sage ich, das ist unser einziges echtes Leuchtturmprojekt. Dieser Witz beiseite führt mich auf das, was ich, was mir aufgefallen ist, was ich unbedingt sagen muss. Sie haben das zu Recht gesagt. Ja, ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist. Tatsächlich sind Städte in vielem vergleichbar, in vielem aber auch nicht. Und deshalb wünsche ich mir für den Kulturentwicklungsplan tatsächlich eine dezidiert Kölner Perspektive. Es gibt Dinge, die wirklich anders sind. Und auf die muss man achten, die bedenken, die aus der Tradition herleiten und die in die Zukunft führen. Das ist eben doch nicht Hamburg hier. Und das nicht nur wegen der Elbe und nicht nur, weil wir keine Landeshauptstadt sind. Und zum Zweiten, wenn man an sich selbst denkt und das aus sich ableitet, darf man den Blick für was anderes nicht verlieren. Und das ist meine zweite Bitte, den Vergleich mit anderen Situationen schaffen. Also ich war mal vor 15 Jahren Intendant in Augsburg und ich weiß nicht, ob Sie das mitkriegen, was da gerade passiert. Da gibt es eine Bürgerinitiative, die einen Bürgerentscheid für die Schließung des Dreispartentheaters verlangt und die vielleicht sogar durchsetzen kann. Getragen von der freien Szene, einem Buchhändler, Kurz Idrizovic, dem ich damals schon gefragt habe, warum er eigentlich da noch ist, wenn er so hasst. Aber der Mann ist inzwischen da fast dabei, Erfolg zu haben. Die haben das Theater geschlossen, es ist baufähig. Sie haben das, wissen nicht, wo sie das Geld zur Renovierung hernehmen wollen. Und jetzt wird wahrscheinlich mit dem Bürgerentscheid darüber abgestimmt, wollen wir überhaupt ein Dreispartentheater und ein Opernhaus. Das heißt, wenn wir so tun, dass alles so ist und vielleicht so bleibt, dann müssen wir müssen uns argumentativ wappnen. Und das wünsche ich mir im Vergleich auch zu anderen aktuellen Situationen, dass ihr, wenn ihr den und wir, wenn wir den Plan entwickeln, darauf achten, was das heißt und was das bedeutet. Danke.
Danke. Ja. Oh, pardon, ich wollte gerade zum gemütlichen Teil übergehen, aber gerne.
Mein Name ist Andrea Pullmann-Jochheim und ich bin bei der Volkshochschule tätig und ich würde mir sehr wünschen, dass die Volkshochschule vielleicht auch als Träger der kulturellen Bildung mit ca. 10.000 Teilnehmenden und 1.000 Veranstaltungen pro Jahr vielleicht auch beim Kulturentwicklungsplan so ein Stückchen mit berücksichtigt würde, weil wenn man nochmal davon ausgeht, wen wir auch in spezieller Weise ansprechen, würde ich schon sagen, dass wir auch da den Humus ansprechen. Das heißt also, wir bemühen uns sehr mit Menschen aus allen unterschiedlichen Schichten und allen Kulturen in den Kontakt zu kommen und entsprechende Förderprojekte auf den Weg zu bringen und natürlich auch durch die Förderung, die wir insgesamt bekommen, alle Menschen ein Stück mitzunehmen. Danke.
Hallo, Dr. Spätmann, spreche für der Freie Tanzszene in Köln. Ich würde mir wünschen, ein Ort bzw. ein Netzwerk von Orten für Tanz in Köln. Ja, da gibt's Orten, die jetzt schon mit Tanz beschäftigen, den Orangerie, Ehrenfeld Studios oder beziehungsweise Ort, das eine Geschichte mit Tanz hat, zum Beispiel der Halle Kalk. Das wünsche ich mir, dass ein Ort oder Orten der Aufmerksamkeit für Tanz einfach präsent und gearbeitet ist in Köln. Ja.
Danke. Da jetzt niemand irgendwie groß nickt aus dem Gremium des Lenkungskreises, der Begriff Tanz fiel gelegentlich. Ja, das ist ja ein Thema in Köln.
Ja, guten Tag. Ich bin Ilona Pasti, Vorstand von Barnes Crossing, also im Vorstand von Barnes Crossing, Freiraum für Tanz, Performance, Kunst und auch Choreografin, freischaffend hier in Köln. Und Ich möchte mich da gleich anschließen an Douglas und möchte noch dazu fügen, dass ich mir wünschen würde, dass man nicht immer von der freien Szene und den städtischen Bühnen als zwei unterschiedlichen Räumen spricht, sondern dass man diese beiden Räume
dass man im Tanzentwicklungsplan oder im Kulturentwicklungsplan Möglichkeiten schafft, diese beiden Räume miteinander zu vernetzen und zu verbinden, sodass das Niveau, was sich in der freien Szene entwickelt hat, die nämlich international tätig ist und international tourt und auch gesehen wird, ja ein absolut gleichwertiger Partner ist und dass man das nicht mehr unterscheidet.
Dankeschön.
Ja, mein Name ist Achim Fink, ich bin Musiker und ich würde mir mal von der Stadt wünschen, dass sie, wenn man Veranstaltungen im städtischen Gebiet macht, dass sie nicht als Angstgegner bei der Beantragung fungiert, also mit dem Ordnungsamt, dem Grünflächenamt. Man ist immer darauf angewiesen, dass man wohl einen Wohlfährigen erwischt. Ansonsten ist man irgendwie der, muss man sagen, einer andauernden Miesepetrigkeit ausgesetzt. Und so viele Sachen gehen Bach runter, weil die Ämter unglaublich blockieren. Und ich finde, man müsste in Köln auch mal diese Emissionsschutzverordnung in Frage stellen, die dafür sorgt, dass um 10 Uhr abends unbedingt überall die Stecker gezogen werden müssen. Also das finde ich gerade in der Stadt, die ein Nachtflugverbot irgendwie nicht durchsetzen kann, überfällig, ehrlich gesagt. Flugzeuge ja und Kultur nein.
Danke schön.
Peter Sörries, Südkunst und Neues Kunstforum. Einmal zum Eberplatz. Ich hätte da die Bitte, wenden Sie sich da einfach an das Kulturamt. Ich denke, das ist auch ein Dienstleister für die Kultur. Und die werden sich darum kümmern und können das auch alles zusammenführen, was da so quer läuft. So, und ich denke, wir müssen aufpassen, dass nämlich genau diese Diskussion jetzt nicht wieder rein unter der Kultur betrieben wird. Weil wir haben eben über Querschnitt gesprochen, das muss die Verwaltung leben. Sie muss auch Querschnitt haben zwischen Liegenschaften, Finanzen etc. Sonst ist das alles ist an sich verurteilt unterzugehen, die ganze Diskussion. Weil wir haben jetzt die Räume noch, zum Beispiel Auenweg oder Deutz-Mühlheimer Straße, da wird jetzt neu gebaut, da werden die alten Hallen abgerissen. Solange ich immer nur das Maximum an Geld für irgendwas verlange von der Stadt, kann ich also nicht den Investor zwingen, irgendwas dazu tun, sondern man muss da vielleicht auch ein bisschen auf Geld verzichten und dann die Räume behalten.
Gut. Eine Wortmeldung gibt es noch, doch noch. Spät entschlossen, aber dann wahrscheinlich auch wohlgereift.
Bitte schön. Mein Name ist Katja Dolainski. Ich bin auch Musikerin der freien Szene, aber auch Musikpädagogin. Und ich würde einfach gerne die Dame von der Volkshochschule eine kleine Anknüpfung geben, dass man das auch auf die Jugend-, Kunst- und Musikschulen ausweitet. Denn dann hat man eigentlich die komplette Kultur erreicht der Stadt.
Danke. Ja, ich denke, das waren jetzt schon eine ganze Menge Anregungen. Ich war sogar war erstaunt, also wie viel da sozusagen möglicherweise zusammenkommt. Es gibt noch eine Wortmeldung, wunderbar.
Mein Name ist Gerd Kaspar, hallo. Ich bin einfach nur Kulturgenießer in der Stadt, also gar nicht selbst in der Kulturszene tätig. Und mir geht die ganze Zeit eine Frage durch den Kopf, was Sie sagten, Frau Reker, die Kultur ist für uns alle, die hier sitzen, und für viel mehr, die nicht hier drin sitzen, offenbar etwas ganz Wichtiges, was uns alle miteinander verbindet, fast so wichtig wie die Luft zum Atmen oder das Wasser zum Trinken. Nun hat man sich in vielen Jahrzehnten sehr viele Gedanken über so etwas wie Naturschutzgebiete gemacht. Sehr kleinteilig, sehr großräumig. Wie wäre es, um so etwas wie Kulturentwicklungsplan mal etwas fassbarer zu machen, von Kulturschutzgebieten zu sprechen? Um eine Vorstellung davon zu haben, das betrifft sowohl Räume als auch den Aufenthalt in diesen Räumen, was würde man eigentlich tun, um die Kultur in einem bestimmten Gebiet zu schützen? Das heißt, Künstlern Räume zu geben, aber auch Menschen die Möglichkeit zu geben, den Künstlern zu begegnen. Mal eine ganz pragmatische Anregung vielleicht.
Danke. So, dann warte ich jetzt noch einen Augenblick länger. Nicht, dass gleich noch jemand kommt und abgewürgt wird. Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die Anregungen, die ja doch vielfältig und auf vielen verschiedenen Ebenen waren und auch viele Anknüpfungspunkte bieten, da miteinander ins Gespräch zu kommen. Das soll nämlich jetzt der Fall sein, im Anschluss an diesen mehr oder weniger ja doch offiziellen Teil, gibt es jetzt noch einen inoffiziellen Teil, in dem Sie alle noch gerne weiterreden dürfen, über alles natürlich, aber vor allen Dingen möglicherweise über das, was die Kultur in Köln in Zukunft betrifft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Beteiligung. Dankeschön.